Was wir wissen, ein Podcast des Wissenschaftsfonds FWF.
Hallo und willkommen zu einer neuen Talk-Folge von Was wir wissen. Mein Name ist Thomas Zauner. Hier stellen wir euch Aufzeichnungen von Veranstaltungen des Wissenschaftsfonds FWF vor, während wir schon an der nächsten Staffel arbeiten. Heute gibt es ein neues Talkformat zu hören. Wir senden nämlich eine Aufnahme der Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält. Bei dieser Veranstaltung am 24. Mai 2025 waren die Biochemikerin und Kräuterexpertin René Schröder und der Kabarettist und Autor Dirk Stermann zu Gast. Im ORF Radio Kulturhaus Wien diskutierten sie über Alternativmedizin, die Wirkung von Kräutern und den Unterschied zwischen Wissen, Meinung und Glauben. Durch den Abend geleitet hat der Moderator Günter Keindelsdorfer. Die Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält findet in Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, dem ORF Radio Kulturhaus Wien und Radio Ö1 statt. Viel Spaß beim Hören!
Kann man zugleich eine Kräuterfee oder Kräuterhexe und eine streng naturwissenschaftlich orientierte Forscherin sein? Warum glauben so viele Menschen auch in den 2020er Jahren noch den haarsträubendsten Unsinn? Hat sich Dirk Stermann gegen Corona impfen lassen und sind Spermien Samen? Über diese und andere Fragen wollen wir heute Abend diskutieren im Rahmen der Reihe Was die Welt zusammenhält, eine Kooperation von Österreich 1, dem Radio Kulturhaus und dem Forschungsfonds FWF, einer der wichtigsten oder vielleicht der wichtigsten wissenschaftlichen Förderungsinstitution hier in Österreich. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Das ist zum einen René Schröder. Sie ist eine der profiliertesten Naturwissenschaftlerinnen, Forscherinnen Österreichs, Biochemikerin. Für ihre wissenschaftlichen Leistungen ist sie mit einigen der hohen und höchsten Ehrungen ausgezeichnet worden, etwa mit dem Wiener Frauenpreis, aber auch mit dem Wittgenstein-Preis des Forschungsfonds FWF, der höchsten Auszeichnung auf diesem Gebiet in Österreich. Sie ist auch Ehrensenatorin der Universität Wien und seit einigen Jahren eben auch, wie sie sich selbst nennt, Kräuterhexe. Applaus bitte für René Schröder.
Danke.
Der Herr neben ihr ist der wahrscheinlich prominenteste lebende Duisburger hier in Österreich. Was allerdings auch nicht allzu viel heißt. Er ist Kabarettist, Humorkünstler und Schriftsteller. Vielen Menschen bekannt als einer der zentralen Akteure der Fernsehsendung Willkommen Österreich im ORF. Er hat auch, ich habe es gesagt, sehr, sehr erfolgreiche Bücher publiziert in den letzten Jahren. Ich nenne nur zwei Titel oder drei. 6 Österreicher unter den ersten 5. Einer der genialsten Titel, würde ich überhaupt sagen, der österreichischen Publikationsgeschichte seit 1945, aber auch mit Büchern wie Der Hammer oder Maxim. Applaus für Dirk Stermann. Danke. René Schröder, ich darf ein bisschen im Plauderton beginnen, auch ein bisschen vielleicht einfacher thematisch, bevor wir dann zu den wirklichen Hardcore-Wissenschaftsfragen kommen. Sie haben die Welt der akademischen Wissenschaft im Jahr 2018 formal, sagen wir mal, relativ radikal verlassen, haben sich neu erfunden. Sie können es ja, sie schüttelt schon den Kopf, Sie können es ja dann gleich erläutern. Sie sind Kräuterbäuerin geworden, haben noch 1,5 Jahre eine Landwirtschaftsschule besucht, habe ich gelesen, und sind zur Kräuterhexe, ich traue mir es kaum aussprechen, ja, aber sie nennen sich selbst so, zur Kräuterhexe geworden. Daran waren ihre Kinder, glaube ich, nicht ganz unschuldig. Wie war das?
Also angefangen hat es, dass meine Kinder eine Hütte wollten, irgendwo am Berg. Und dann haben sie gesucht und haben diesen alten, verfallenen Hof gefunden in Abtenau, den Leierhof, und haben gefragt, ob ich mitmache. Und habe gesagt, ja, mach mit, ohne zu überlegen, was das für Konsequenzen hat. Dann hat es geheißen, ja, man muss Landwirtin sein, deswegen die Landwirtschaftsschule. Aber ich habe die Wissenschaft nicht verlassen. Ich habe nur den Ort gewechselt. Ich habe wirklich meine Labormöbel von der Bohrgasse von der Uni abgekauft und die sind jetzt im Berg. Und ich wollte keine Kühe oder Schafe oder Schweine, weil das kann ich nicht, das gibt es eh genug. Und dann habe ich mir die Wiesen dort angeschaut und habe ich gewusst, dort kann man einen Kräuterhof machen. Und ich pflücke wilde Kräuter, weil wilde Kräuter sind viel spannender als gezüchtete. Und was ich jetzt hauptsächlich mache, ich schaue wissenschaftlich, welche Kräuter haben welche Inhaltsstoffe und wovon ist was wissenschaftlich gezeigt mit Evidenz, dass die Inhalte dieser Kräuter diese oder jene Wirkung haben.
Wie muss man sich das vorstellen? Sie leben mit Ihren Söhnen und deren Familien ganzjährig da oben?
Nein, die sind in Wien. Ich wohne allein oben, bin aber so gut wie nie allein. Also ich bin die Bäuerin sozusagen, bin hauptgemeldet. Die Kinder sind noch in Wien, tun aber nach und nach, werden sie wahrscheinlich auch nach Abtenau ziehen. Und ja, da bin ich das ganze Jahr, in der Saison Kräuter sammeln, in im Labor. Da werden sie getrocknet, verarbeitet zu Tinkturen, Salben. Und ich habe auch wissenschaftliche Projekte mit Firmen, um die Wirkung nachzuweisen und mache alles Mögliche, was mir so einfällt.
Sie haben über Ihre Erfahrungen und über Ihre Forschungen dort oben auf 1100 Metern Seehöhe jetzt gerade auch ein Buch vorgelegt, ja, im Kneipp Verlag, Wie Kräuter wirken, heißt dieses Buch. Da beschreiben Sie einerseits so ein bisschen Ihren Alltag und wie Sie die wurden, die Sie jetzt sind, aber auch auf durchaus naturwissenschaftliche Art und Weise sind viele so, ich bin ja naturwissenschaftlicher Laie, aber viele so Molekülgrafiken drinnen. Genau. Was ist das Konzept von diesem Buch?
Naja, angefangen hat es, ich habe ein Mikroskop gekauft, ein sündhaft teures Mikroskop, ein Digitalmikroskop, so cool. Und dann habe ich gedacht, das muss ich ein Buch schreiben, damit das Geld wieder reinkommt, dann kannst du die Steuer abziehen. Und ich habe schon das Konzept, dass ich von jedem Kraut, ein bisschen geschichtlich, wofür hat man es früher verwendet und welche Inhaltsstoffe sind nachgewiesen und auch ein bisschen eine Erklärung, welche Stoffklassen welche Wirkung haben, welche Schleimstoffe oder Antioxidantien oder das ist eh relativ einfach mit ein paar Beispielen. Und dann habe ich 60 alpine Kräuter mit mikroskopischen Fotos und dann erkläre ich auch, welche wissenschaftlichen Arbeiten es gibt, die sind hinten auch zitiert, welche Inhaltsstoffe welche Wirkung haben. Mhm. Ja, und das ist also nicht alternativ für mich, sondern komplementär.
Darüber reden wir nachher noch, genau, über die Unterschiede. Dirk Stehrmann, ich habe eigentlich gar keine konkrete Vorstellung davon, wie Sie als Schüler waren oder wie man sich den Dirk Stehrmann als Schüler vorstellen muss. Waren naturwissenschaftliche Fächer in Ihrer Duisburger Schulzeit.
Das war in Düsseldorf.
In Düsseldorf, okay. Ja. Ist ein bisschen vornehmer als Duisburg. In Ihrer Düsseldorfer Zeit war Naturwissenschaft, naturwissenschaftliche Fächer, Chemie, Biologie und so weiter, waren das Domänen Dirk Stehrmanns?
Nein.
Ich habe mir's eh gedacht.
Ja. Nein, ich habe heute, weil ich ja wusste, dass wir uns treffen, habe ich kurz überlegt über meine Schulzeit. Ich hatte das große Glück, als ich in den ersten Jahren im Gymnasium hatte ich eine sehr liebe, alte, sehr alte Biologielehrerin. Und jeden Test, den ich verhauen habe, und das war jeder, hat sie gesagt zu meiner Mutter dann in der Elternsprechstunde, der Dirk ist im Wachstum und da hat man so Konzentrationsschwierigkeiten. Und ich habe immer einen Zweier von ihr bekommen. Darum habe ich gedacht, Biologie ist ja sehr einfach. Dann hatte ich aber in der Mittelstufe eine Biologielehrerin, die tatsächlich uns in der allerersten Stunde einen Fragebogen gegeben hat, wie wir ihr Äußeres einschätzen. Es ging um Gewand, Make-up, Frisur. Und sie hat dann auch im Laufe dieser Mittelstufe mit einem meiner Mitschüler ein Verhältnis angefangen. Sodass wir über ihn mehr dann über Biologie erfahren haben. Zum Beispiel auch, dass sie einen Spiegel über dem Bett hatte, das dachte ich dann,
was hat sie?
Einen Spiegel über dem Bett gehabt.
Achso.
Ja. Und dann in der Oberstufe in Deutschland, da wo ich aufgewachsen bin, konnte man Biologie abwählen. Darum habe ich sofort abgewählt dann.
Ja, das ist eben so schade.
Ja, denke ich mir.
Aber warum? Weil Bildung in Österreich und Deutschland nicht ganz so. Hat nicht Naturwissenschaften drinnen. Das ist immer Geschichte, Literatur, Musik. Also man muss wissen, wer wen Fidelio geschrieben hat. Aber man geniert sich nicht, wenn man nicht weiß, wie eine Klospülung funktioniert oder was ein Gen ist. Und das ist das Grundproblem der heutigen Zeit. Dass man nicht unterscheidet zwischen Glauben und Wissen.
Ja.
Und das Wissen über Naturwissenschaften ist eine Katastrophe.
Ja. Andi Schröder, ich bin da ein schwieriges Gedankenspiel jetzt. Wie würden Sie Dirk Stermann, stellen wir uns vor, er ist noch einmal 14 oder 12, ja, wie würden Sie ihm die Faszination von Biologie näher bringen? Würde Ihnen das gelingen?
Ich würde mit Kant anfangen.
Ja.
Nämlich, er ist ein Genie gewesen, weil er hat genau unterschieden, Wissen, also Bildung ist, dass man weiß, was ist Meinung, was ist Glauben und was ist Wissen. Und wenn man das unterscheiden kann, hat man schon gewonnen.
Ja.
Glauben kann man, was man will. Das braucht überhaupt keinen Bezug zur Realität. Man kann glauben, was einem gefällt. Das ist bequem, leicht verkäuflich, kann man die Leute leicht betrügen. Aber bei der Wissenschaft ist es unbequem. Man kann sich nie sicher sein. Zum Beispiel, wenn man Experimente über die Evolution macht, da habe ich viele so gemacht, so Selex-Experimente, kann man nie sagen, so war es. Man kann nur sagen, es ist chemisch möglich, dass es so gewesen sein könnte. Punkt. Und das ist für viele zu wenig unbefriedigend. Aber es hat die Befriedigung, dass man nicht so getäuscht werden kann.
Na, ich habe schon, also ich muss dann meine Schule jetzt, glaube ich, kurz verteidigen, weil man musste eine Naturwissenschaft im Abitur haben, also bei der Matura haben. Und ich habe mich dann für Physik entschieden.
Ja, bitte, das ist ja super.
Weil ich einen Physiklehrer hatte, der Philosoph war und gegen Noten. Das heißt, bis zur Matura haben wir immer uns aussuchen dürfen, was wir realistisch für eine Note haben wollen. Und dann haben wir uns die ausgesucht.
Was war das für eine Schule?
Das war eine gute Schule, eine kirchliche Schule, eine evangelische.
Eieiei.
Der war Atomphysiker. Der war im Kernforschungszentrum Jülich.
Cool.
Ja, cool. Und er war aber ein großer Atomgegner, ist er geworden und ist deswegen Lehrer geworden.
Ein Atomgegner?
Atomkraftwerk-Gegner. Genau, Atomkraftwerk.
Gegen Atome an sich kann man ja
schon. Nein, gegen Atome. Das ist jetzt aber sehr
pittig. Es gibt auch Leute, die...
Naja, müssen wir schauen.
Gut, wir sind hier bei Ö1. Auf Ö3 wäre das durchgegangen.
Nein, aber es gibt auch Österreicher, die gegen Gene sind.
Ja. Okay, um es kurz zu machen. Er hat dann und wir haben immer nur Interviews gesehen mit Edward Teller und so, solchen Leuten, die dann halt sehr kritisch sich nachträglich über...
Doch, richtig.
Ja, das war sehr toll, es war ein toller Unterricht.
Na, der Teller war bis zum Schluss für Atombewegung.
Ja, mein Lehrer nicht. Also er hat uns
das
vorgespielt, ja, genau.
Als abschreckendes Beispiel.
Und das Tollste aber war, er hat dann eingeladen einen Forscher aus dem Kernforschungszentrum Jülich. Und wir waren ein Grundkurs, also kein Leistungskurs, wir waren dumm.
Sondern unwissend.
Unwissend. Und er gab uns Fragen, jedem von uns eine Frage. Und er hat gesagt, ihr werdet die Frage nicht verstehen. Das ist auch völlig unerheblich. Ihr stellt ihm diese Frage und beobachtet ihn bitte nur. Und wir stellten eine Frage, die wir nicht begriffen, haben ihn betrachtet und er kam ins Schwitzen. Und er fühlte sich unwohl. Man merkte, oh Gott, jetzt haben wir was gefragt, das war der Grund, also alle diese Fragen waren in Wahrheit der Grund, warum mein Physiklehrer aufgehört hat, in der Kernforschung tätig zu sein. Und das war wahnsinnig spektakulär.
Es waren atomkraftkritische Fragen.
Ja, verstehe. Ja, aber so inhaltlich so, dass wir halt nicht verstehen konnten. Aber es ging wahrscheinlich dann um, weiß ich nicht, Lagerung von Atommüll oder ich weiß es nicht. Aber das war großartig.
Aber wenn er Philosoph war, das finde ich super, weil ich finde, jede Wissenschaft sollte in einen philosophischen Kontext gestellt werden. Weil sonst hat man die Bedeutung.
Ja.
Der Erkenntnis nicht verstanden.
Ja.
Das ist sehr wichtig.
Ja. Und ich bin für Gene, weil Sie das eben gesagt haben.
René Schröder, wenn ich an meine Jugendzeit, frühe Erwachsenezeit zurückdenke, in den 80er Jahren, das war die Zeit, in der die sogenannte Alternativmedizin groß geworden ist. Das war so ein bisschen die Zeit, in der New Age im Schwange war und auch durchaus philosophisch ernstzunehmend von Paul Feyerabend ausgehend so eine Kritik am westlichen Naturwissenschaftsverständnis, das rein alles quantifizieren müsse und keinen Sinn hätte für die Weisheit der indianischen Philosophien und Naturmedizin und so weiter. Ich brauche es jetzt nicht erzählen, aber das war die Zeit in den 80er Jahren, als auch Bücher erschienen sind wie bittere Pillen, also harte Kritik der Pharmaindustrie. Und ich gebe zu, in den 80er Jahren ein bisschen, nicht sehr, aber ein bisschen beeinflusst war ich schon von dem. Und ich kann mich auch noch erinnern, ich habe 10, 15 Jahre, wenn ich Kopfweh gehabt habe, nach längeren lustigen Abenden in der Wiener Innenstadt, nie Aspirin genommen oder irgendeine schulmedizinische Tablette, weil ja in bittere Pillen gestanden ist, wie böse die Pharmaindustrie ist und ich habe das Kopfweh halt ertragen. Oder dann einmal experimentiert mit homöopathischen so Kugeln, habe aber festgestellt, eigentlich helfen die gar nichts. Langer Rede, kurzer Sinn, es gibt oder gab damals so eine Gegenüberstellung Alternativmedizin, alternatives Wissen versus harte naturwissenschaftliche, westliche Wissenschaft. Wie sehen Sie, ich weiß eh schon Ihre Antwort, ich frage Sie, aber ich frage Sie trotzdem, wie sehen Sie das heute? Sie beschäftigen sich mit Kräutern, das ist eigentlich eine Domäne dessen, was man nennt Volksmedizin, Alternativmedizin, Ablehnung von Schulmedizin, Kräuter können alles heilen. Muss das eigentlich ein Widerspruch sein, sich mit Naturheilmethoden auseinanderzusetzen und zugleich Naturwissenschaftlerin zu sein? Wie bringen Sie das zusammen und was sagen Sie zu diesen Ansätzen der 80er Jahre?
Es sind gar keine Ansätze der 80er Jahre. Das ist, also der Mensch hat ja mal erkannt vor tausenden Jahren, dass er, wenn er krank ist, was tun kann. Ja, und es ist ja in der Evolution, sieht man, dass Kräuter verwendet wurden. Das heißt, es ist eine Jahrtausende Jahre alte Erfahrung, was man mit diesen Kräutern machen kann. Und diese Bücher oder diese lange, Jahrtausende leitendes Wissen, kann man sagen, oder Erfahrung, wurde immer wieder aufgeschrieben. Und dann kamen die Gelehrten viel später, aber die Gelehrten waren Männer und meistens waren die Kräuterfrauen, waren Frauen und die haben miteinander nicht geredet. Aber um 1900, als es die Wissenschaft noch nicht gab, war die Lebenserwartung 36 für Männer, 38 für Frauen. Das heißt, was die Medizin geleistet hat, ist super. Und natürlich gibt es in jedem Fach Probleme. Ja, also es werden zu viele Medikamente verschrieben. Die Leute sind müde. Aber die Leute sind also überschuldet, was sie wollen. Viele fressen oder rauchen, Entschuldigung, oder trinken.
Und Jürg Schermann war auch gerade noch eine Rauchen.
Genau, und wollen dann ein bisschen dagegen. Ja, das ist ein Gesamtkomplex. Aber die Bedeutung dieses Alters der Volksmedizin ist extrem wichtig, auch für die Pharma. Weil die meisten Medikamente, die modernen Medikamente, sind ja Stoffe aus Pflanzen, Bakterien, Pilzen. Die werden halt isoliert. Man schaut nach, der Kneipp, der war überhaupt ein Genie, der Kneipp. Wofür hat man das verwendet? Ist da ein Stoff drinnen, der zum Beispiel antibiotisch ist? Wo sind die Antibiotika entdeckt worden?
Oder auch Hildegard von Bingen, die ja gern genannt wird in diesem Zusammenhang.
Die sind auch ähnlich. Es gibt ja ganz tolle alte Bücher. Und da schaut man, was haben die verwendet, wogegen und ist da was drinnen. Das ist eine unerschöpfliche Quelle für die moderne Medizin, für die moderne Pharma, dass sie weiß, wo soll ich jetzt suchen. Ja, und das Wissen kommt. Und das heißt, was das für die Medizin schwierig ist, es ist finanziell nicht möglich, klinische Studien zu machen mit solchen Präparaten, mit Pflanzenextrakten, weil das viel zu teuer ist. Es zahlt ja keiner. Wenn man es nicht patentieren soll, nicht patentieren kann. Das heißt, wenn man einen gesäuberten, gereinigten Stoff hat, wo man weiß, was er tut, kann man klinische Studie machen, das kostet Millionen, dann weiß man, das wirkt so oder so. Ja, und das kann man natürlich für viele volksmedizinische Ansätze nicht machen. Ist auch nicht notwendig.
Würden auch die Leute ja selber auf die Postalm gehen oder bei ihnen im Gebirge die Kräuter pflücken und sich ihre Medizinen brauen und Saint-Ol würde keinen Groschen daran verdienen. Das wäre ein Problem.
Ich würde auch jedem sagen, jemand, der Krebs hat, und wenn es wirklich um die Wurst geht, ja, da muss man die moderne Medizin nehmen. Aber für chronische Beschwerden, die man eigentlich mit gesundem Leben und so einfach angenehmen Kräutern behandeln kann, ist eine gute Sache. Zum Beispiel, wenn ich zum Kardiologen gehe und mein Blutdruck ist zu hoch, will der Kardiologe mir gleich blutdrucksenkende Mittel. Sag ich, nein, das will ich nicht, soll ich das behalten? Ich mache mir meinen Tee.
Welchen Tee empfehlen Sie da, wenn ich frage?
Ja, das ist ein Brennnessel, das ist altbekannt. Brennnessel, Brombeerblätter und Schafgarbe. Das ist wunderbar. Natürlich muss man sich entspannen und das ist wesentlich besser. Und was ich zum Beispiel ein Problem mit der modernen Medizin habe, ist, dass man da eingestellt wird. Immer die gleichen Medikamente und dann immer mehr. Und es gibt eine goldene Regel in der Volksmedizin, die finde ich super. Man soll nie länger als 3 Wochen das gleiche Kraut nehmen, damit es nicht wirkungslos wird oder Allergien oder ungeschützt. Und dann nimmt man ein anderes Kraut mit einem anderen Wirkstoff, aber ähnlicher Wirkung. Das heißt, man sucht immer herumexperimentieren. Das mögen die Ärzte natürlich gar nicht.
Darf ich eine Frage stellen? Ja. Weil ich habe gelesen, heute oder gestern, dass man könnte durch Brennnessel überleben. nur durch Brennnesseln.
Wenn man als Nahrung.
Als Nahrung. Also wenn man, sagen wir mal, ich stelle mir mal vor, ich weiß nicht, ich habe nur die Überschrift gelesen, weil das reicht mir oft und ich denke mir, ah ja, siehst du die Brennnessel? Wenn ich also mal zum Beispiel auf ihre Alm ausgesetzt werde und sie sind nicht da, ich dann, wenn Brennnesseln wachsen, ich überleben könnte?
Ja, aber dann müsstest du auch den Brennnesselsamen essen und die Wurzel auch.
Ja, ja.
Die Blätter allein genügen nicht.
Sicherheitshalber würde ich eh alles essen.
Genau.
Aber wissen Sie, hat die Brennnessel so viel...
Ja, das ist Vegetarier. Das heißt eigentlich, Pflanzen haben im Prinzip alle Lebensmittel drinnen.
Auch aber Eiweiß? Zum Beispiel ist da Eiweiß drin? Auch nein.
Im Samen.
Im Samen.
Brennnesselsamen ist sehr eiweißreich.
Ja, ja. Gut.
Ja, ja. Okay, aber brennnesselt man sich da nicht auf den Mundschleimhäuten?
Nein.
Egal.
Nein.
Willst du lieber verhungern oder?
Das ist schnell weg. Wenn man das trocknet, ein bisschen klopft, ist es weg.
Ja, eben. Wie trocknen und klopfen?
Ja, also das ist, also man kann ein Brennnesselspinat.
Das sind wertvolle Survival-Tipps.
Ja, ja, ich weiß.
Aber, nicht. Aber Brennnesselspinat, das tut nicht brennen. Es brennt nur, das sind diese, kann ich das anschauen, meinem Buch, die Mikroskop, da sieht man so richtig diese Nadeln. Da ist Acetylcholinsäure, Ameisensäure drinnen und das brennt. Das ist sauer.
Gut, also das kann ich nachvollziehen, dass Kräuter, Naturkräuter eine heilende Wirkung haben.
Ja.
Was auch noch hoch im Schwange war in den 1980er Jahren, war ja das Thema Schamanismus. Man kann Krankheiten auch durch Besprechen, durch Wenden, durch Rituale, wie halt bei den indigenen Völkern in Sibirien oder in Nordamerika oder im Amazonasgebiet, man kann auch durch Rituale Krankheiten heiraten, wollte ich schon sagen. Krankheiten heilen. Ja. Wie würden Sie dazu stehen? Also die Macht
der ist
kultischen Inszenierung.
Diese Woche aus der Universität Dresden eine Arbeit erschienen über Placebo und Nocebo. Und das ist extrem wichtig, weil wenn es zum Beispiel eine klinische Studie gibt und die Leute zum Beispiel auch für die Covid-19 AstraZeneca, da haben sich 100.000 Menschen gemeldet. Die Hälfte haben Placebo bekommen. 30% von denen haben Nebenwirkungen.
Obwohl sie gar nichts gekriegt haben.
Ja, das ist aber nicht Placebo, sondern Nocebo.
Ja, sie haben negative Erwartungen gehabt.
Was Dresden zeigt, ist, dass Nocebo viel stärker und länger anhält als Placebo. Also wenn man glaubt, ich bin jetzt in besten Händen bei den Wissenschaftlern und ich habe jetzt eine Krankheit und ich kriege jetzt das neue Wundermittel, man fühlt sich sofort besser. Das ist der Placebo-Effekt. Aber dass der Nocebo-Effekt schlechter ist und wenn jetzt solche, diese Schwurbler, die heutzutage alles schlecht machen und er muss jetzt eine Medizin nehmen und er glaubt, ich kriege jetzt alle Nebenwirkungen, dann kriegt er sie.
Mhm.
Und das kann so schlimm sein, dass ein Mensch, der zum Beispiel wirklich eine lebenswichtige, lebensnotwendige Medizin braucht, und kriegt, weil er glaubt, das ist so was Schlimmes, so viele Nebenwirkungen, dass sie abgebrochen werden muss. Hm. Also das ist nicht zum Spaßen. Da ist bei mir nämlich das lustig vorbei.
Hm.
Weil wenn man Leuten einredet, pass auf, das ist ja ein Gen, das ist ja ganz gefährlich. Also ich habe eine Frau vor kurzem, mit der habe ich mich länger unterhalten, man tut jetzt immer alle mRNA, in jede Impfung gibt man jetzt mRNA hinein. Und Mehl von Würmern. Ja? Also die hat wortwörtlich diese Verschwörungstheorie, die ist ja arm. Die ist wirklich arm. Und das tut man nicht. Man tut Leuten keine Angst machen, wenn man weiß, dass der Körper eigentlich, und das ist eine tolle Studie in Dresden, haben sie Schmerzstudien gemacht.
Mhm.
Und das Nocebo-Effekt ist stärker als der Placebo-Effekt.
Mir hat tatsächlich in Wien ein Taxifahrer gesagt, er ist gegen Impfen bei Covid, weil das macht unfruchtbar, hat er gesagt.
Ja,
und diese Unfruchtbarkeit hat er gesagt, bis dahin fand ich es noch okay.
Ja.
Aber dann hat er gesagt, diese Unfruchtbarkeit gibt man dann weiter an die nächste Generation. Und dann habe ich ihm gesagt, ist Ihnen das jetzt bewusst? Das war wurscht ihm aber, weil es stimmte.
Ja,
also Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Wenn jemand glaubt, wenn Sie jetzt das essen, wären Sie unfruchtbar, der ist wahrscheinlich impotent.
Ja, ja. Ja, ja.
Ja, also das hat einen Einfluss. Deswegen ist es
so. Können Sie erklären, was da im Gehirn passiert oder in welcher Region des Körpers, was da passiert? Diese wahnsinnige Wissenschaftsfeindlichkeit, die so zunimmt, woran liegt das?
Das frage ich mich auch, wer daran Interesse hat. Die Gesellschaft so zu spalten, das ist eigentlich das Thema, was die Welt spalten, was die Welt zusammenhält. Angst machen ist ein Geschäft machen. Aber das ist ja das Grundproblem der Menschheit, dass sie eigentlich gierig, geldgierig und teilweise wirklich bösartig sein. Und ich verstehe nicht, warum Leute das tun. Betrügen.
Ja. Ja, ich bringe mal eine Hypothese, ich habe auch keine endgültige Antwort darauf, aber Das Verbreiten von Angst und Panik bringt einmal Aufmerksamkeit. Das kann man, glaube ich, auch kommunikationstheoretisch nachweisen. Es alarmiert uns nicht so sehr und beschäftigt unser Gehirn nicht so sehr wie Gefahren.
Das ist wichtig.
Die wirksamste Schlagzeile ist, der Weltuntergang steht unmittelbar bevor, kehret um, ihr seid schuldig. Auch uralte Mechanismen, mit denen Religionen gearbeitet haben. Aber Angst machen, Panik verbreiten, Misstrauen sehen in die Zukunft, in die Mitmenschen, in die Wissenschaft, was auch immer, bringt Aufmerksamkeit und macht einen selbst wichtig und lässt sich dann schon auch politisch
Stress
ummünzen.
Das ist negativ.
Die Erika Freeman, die wir ja beide kennen, die hat mir gesagt, es gab in Yale eine Studie mal, da wurde Menschen eine Lüge erzählt und einer anderen Gruppe eine Wahrheit. Und dann wurde einen Monat später gefragt, was wurde erzählt. Und die, denen die Wahrheit erzählt worden ist, konnten sich nicht mehr erinnern. Aber die, denen die Lüge erzählt worden ist, wussten es noch immer und haben es inzwischen als Wahrheit gespeichert. Mhm. Also scheinbar ist das Hirn viel dümmer als wir.
Aber woher weiß das Hirn, was wahr und falsch ist?
Das weiß ich nicht.
Naja, vielleicht
erzähle ich die Studie falsch, aber ungefähr
so. Ich muss sie fragen. Da stimmt es nicht.
Aber irgendwie, also da würde ich doch ganz altmodisch sagen, ob etwas wahr oder falsch ist, entscheidet sich am Reality-Check.
Ja.
Und wenn Impfungen unfruchtbar machen oder sonst irgendwelche schrecklichen Auswirkungen hätten, würde man sie ja schon langsam gemerkt haben.
Ja.
Ich habe noch wenig festgestellt.
Aber man könnte das Experiment machen, jemanden nicht impfen, aber sagen, man impft ihn und du wirst impotent und schauen, wie viele Prozent davon werden impotent. Das wäre das Experiment.
Wäre vielleicht für einen Forschungsfonds FWF ein interessantes Projekt.
Aber vielleicht kann man sagen, dass man, wenn man sich nicht impfen lässt aus diesen Gründen, dass man so eine Art von intellektueller Impotenz hat. Weil man sich so sehr dagegen wehrt, dass eine Wahrheit, eine wissenschaftlich bewiesene Wahrheit existiert, dann muss ja irgendetwas falsch rennen, oder?
Es ist eine mangelnde Bildung. Das ist genau der Punkt. Ich würde die Person nicht verurteilen, aber versuchen zu fragen, wie sie auf die Idee kommt. Warum sie immer annimmt, dass das System, die da oben, warum die so schlecht sind. Was das Gute und was das Schlechte dran ist. Aber es ist ein Teil unserer Kultur. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich Atheistin bin, aber vor 70.000 Jahren hat der Mensch angefangen, abstrakt denken zu können. Unser Gehirn war so weit evolviert, dass wir Dinge denken konnten, die es nicht gibt. Dann kann man Zukunft denken. Und das hat man erkannt, dass man zum Beispiel, wenn jemand stirbt, wird er begraben und gibt Grabbeigaben. Das heißt, da muss man verstanden haben, es gibt eine Zukunft. Und Zukunft zu denken ist nicht so einfach. Und dann, wenn man dann Dinge erfinden kann, die man erfinden will, zum Beispiel, mein Vater hat mir gesagt, also die Erfindung Gottes ist ja eine geniale Erfindung, die aber katastrophal war. Also als der Mensch erkannt hat, dass er stirbt, war er urbeleidigt, weil er wollte ja die Krönung der Schöpfung sein.
Naja, und es wird auch Angst gemacht haben.
Ja klar, ist ein Geschäft.
Ja. Ja, aber auch ohne, dass es ein Geschäft ist, ist die Tatsache, dass man sterben muss, glaube ich, auch evolutionsbiologisch erklärbar. Wir haben ja einen Überlebenstrieb.
Absolut.
Ist etwas, das uns mit sehr unangenehmen Gefühlen
sicher, das ist ein Stress.
Nur in Wien nicht.
Ja.
Oder? Ja. Na, wir sind also die einzige Stadt weltweit, glaube ich, wo das Bestattungswesen ein wahnsinnig cooles Image hat. Diese Sackerin, ich turne bis zur Urne und so, da lacht jeder, freut sich. Ich glaube, in vielen anderen Gegenden würde man Angst bekommen. Aber
wie schön die Friedhöfe sind.
Bitte?
Wie schön die Friedhöfe sind.
Ja, wie schön die Friedhöfe sind. Der Leichenschmaus, alles so schön bei uns, ist alles schön. Es gibt Schnitzel, Erdäpfelsalat, ma.
Ja, aber natürlich sind das alles Techniken, um diese Ängste zu überdecken oder ein bisschen harmloser zu machen. Aber ich würde gerne Ihren Gedanken, René Schröder, weiter hören. Genau. Ich habe Sie ja unterbrochen. Also der Mensch hat sich was ausgedacht in der Savanne vor 50
Jahren. Also er war einfach beleidigend gekränkt, wie er erkannt hat, dass er ein Mangelwesen ist. Ja, das wird ewig leben und nicht altern und nicht krank werden. Und dann hat er gemerkt, er kann was, das ist eigentlich eine ganz wichtige Aussage. Es gibt einen globalen Konsens, das sagt der Yuval Harari. Die Menschheit hat generell erkannt, dass man etwas tun kann für eine bessere Zukunft. Das ist ein globaler Konsens, der, glaube ich, sehr wichtig ist.
Ja, Nahrungsmittelvorräte anlegen.
Tiere auch schon, genau. Oh, ja. Das heißt, man muss eine Krankheit nicht als gegeben hinnehmen, man kann was dagegen tun. Und dann haben die Menschen Gott erfunden. Mein Vater hat mir gesagt,
zuerst waren es schon Götter. Also,
ich will die Vielgötterei viel besser.
Der Monotheismus ist ja, soweit man weiß, relativ spät. Erst. Man
hat echt
schon so Mythologien entwickelt.
Genau. Das ist ja eigentlich
sehr fantasievoll. Cool. Auch nicht uncharmant, muss man sagen.
Finde ich auch. Die griechischen Götter finde ich ja echt cool. Also, dass man die Sonne verehrt, die Natur verehrt, das finde ich eigentlich viel gescheiter. Aber der Echnaton, was ich weiß, war der Erste, der gesagt hat, es gibt nur einen Gott, der Sonnengott, und der bin ich. Und keine Götter neben mir.
Aber das hat nicht er selber gesagt. Das haben Leute gesagt.
Das weiß. Und auf jeden Fall, er hat versucht, den Monotheismus zu installieren, und es ist ihm nicht ganz gelungen. Aber später ist es ihm dann, ist es anderen gelungen.
Aber da sind wir ja schon dann bei der Erfindung des Patriarchats und der ersten Klassengesellschaft.
Genau.
Und das, das erste Gebot
ist, du darfst keine Götter neben mir haben. Also das ist eigentlich eine Katastrophe. Weil das ist das trennendste Element. Und das ist schon ein Problem. Und dass man dann die Hölle erfindet und die Seele erfindet und das Leben nach dem Tod, ist ein Geschäftsmodell mit Angst.
Es ist auch ein Herrschaftsinstrument.
Absolut. Ja. Absolut. Dass wir jetzt wieder voll haben, wenn der Trump zum Papst geht, zum Begräbnis.
Ja.
Also ich finde, diese Religion und Politik und Wissenschaft, das soll man nicht vermischen. Da bin ich ganz bei Kant. Kant hat wirklich versucht, die Aufklärung, also das ist das Geschenk Kants und Europas an die Welt, die Aufklärung, das ist wirklich wichtig ist. Und das ist aber mühsam. Und es ist so leicht, immer die Gegenaufklärung. Es ist Aufklärung, Gegenaufklärung, Aufklärung, Gegenaufklärung. Und ich weiß nicht, warum ständig diese Gegenaufklärung kommt und warum die momentan so stark ist und die Leute so leicht zu betrügen sind. Es ist ja eigentlich Betrug. Es ist eigentlich eine Sünde. Auch Homöopathie finde ich auch Betrug. Man hat die 20% Placebo, 30%, vielleicht 40%. Okay, kostet auch nicht viel. Ja, aber es ist schon ein Problem, und es ist eigentlich ein Verbrechen an die Menschheit, wenn man ihnen...
Leiden Sie nicht auch darunter, wenn J.D. Vance hat, glaube ich, gestern oder vorgestern gesagt, dass alles, was in den Universitäten gelehrt
wird, ist furchtbar.
Lügen sind?
Ja, ist ein Trottel.
Entschuldigung,
es ist absolut.
Naja, gut, wäre jetzt einfach irgendein Trottel, wäre es ja wurscht. Aber
ja, aber dass die Menschen den wählen.
Ja, eben. Ja.
Das ist das Problem. Ja, der J.D. Vance, die wird es ja nicht mehr lang geben. Also.
Biologisch oder...
Politisch.
Politisch.
Nein, das gibt's nicht. Also was der von sich gibt, der ist widerlich. Also was im Moment dann in den USA, das ist, die Andrea wird mir beiseln, wir haben als Frauen eigentlich die beste Zeit gehabt, die man als Mensch, als Frau haben konnte. Ja, 50er Jahre, 60er Jahre.
So ja, die 50er Jahre.
Nein, da bin ich geboren.
Also dann schon.
Ja,
aber die feministischen
Fortschritte waren auch 1953 die Erklärung der DNA-Struktur. Also das war eine sehr wichtige Zeit für die Wissenschaft. Das ist noch nicht so bekannt, aber 60er Jahre kam dann die Hippie-Bewegung und die Pille, Tampons und freie Liebe und alles wird vernünftiger und Frauenrechte. Es ist immer besser geworden. Also wir sind aufgewachsen mit einer positiven Einstellung. Es wird alles vernünftiger, es wird alles besser. Es war so eine coole Zeit.
Und dann...
1973 kam dann die erste Ölpreiskrise. Und da kam natürlich, hat man dann die Energieferien eingeführt. Die sind dann Herbstferien geworden, weil das in Österreich wieder so erfolgreich war für das Skifahren, dass man die Ferien beigab. Das wisst ihr gar nicht. Gell? Früher gab es Semester und jetzt gibt es dann Trimester.
Zeitzeuge, ich weiß das.
Ich habe sie für jünger gehalten.
Danke.
Ja, aber was haben Energieferien mit der Frauenfrage zu tun?
Nein, aber das
es ist alles besser geworden.
Das ist nicht.
Oder man hatte das Gefühl, es wird
eine Grenze alles besser. Und dann kam natürlich Atomstrom und diese Diskussion Gentechnik. Und dann haben wir schon gemerkt, aha, es geht nicht ewig weiter. Es gibt die Grenzen des Wachstums. Club of Rome. Das war so eine wichtige Zeit. Und da ist auch sehr viel passiert. Also ich bin 66 nach Österreich gekommen, 67. Da war die Mur und die Flüsse waren eine Kloake. Der saure Regen, wie der Wald ausgeschaut hat. Das hat sich so viel zum Positiven gewandelt. Und irgendwann einmal ist es gekippt, so um die 2000er Wende. Und ich finde, die Jugend heutzutage, die haben nicht mehr... Ich glaube, es ist leichter, wenn man so ist, als wenn man oben ist und es geht bergab.
Aber jetzt weiß ich nicht, wie man das in der Biologie sieht, aber ein unentwegtes Wachstum und unentwegtes...
Ist nicht möglich.
Genau. Genau. Also irgendwann, also wie soll ich sagen, nach 45 waren Boom-Jahrzehnte, aber auch immer überschattet, ein bisschen von der Kalter Krieg, Bombe, Koreakrieg. Ja, ja. Aber immer auch ein bisschen überschattet, aber das konnte man wegschieben. Aber es ist 20, 30, 35 Jahre bergauf gegangen, dann 80er Jahre schon Krisenjahrzehnt, ökonomisch und auch umweltmäßig. Ja. Ja. Okay, aber ein fortwährendes, wie soll ich sagen, positives Wachstum wäre ist ja nicht.
Ich habe nämlich
irgendwann muss es ja bergab
gehen. Aber ich glaube, dass es trotzdem tatsächlich so ist. Also weil ich bin so ein, ich liebe Wien so wahnsinnig. Wenn ich mir jetzt Wien anschaue, ich bin so ein extremer Patriot, was diese Stadt betrifft. Und wenn ich mir jetzt so anschaue, dass so sagen seit den 20er Jahren ist das, es ist so eine Art Evolution, eine gesellschaftspolitische
1920.
So eine Art gesellschaftspolitische Evolution passiert. Da haben Leute einfach gesagt, das geht, das können wir machen, das machen wir.
Im Roten Wien, genau.
Die ganze Welt hat gestaunt und gedacht, das geht doch gar nicht. Ach, die machen das ja wirklich und das geht ja wirklich. Und
nämlich in wirklich gut. dreckigen Zeiten.
In dreckigen ja. Zeiten. Und ja. plötzlich Kindersterblichkeit ging zurück. Alles Wahnsinn. Genau. Toll. So, und dann gab's halt die Nazi-Zeit, wo alles am Boden lag. Danach war es dann halt Nachkriegszeit, schwierig. Und dann kam diese Kreisky-Zeit, der, ich weiß nicht, 69 Gesetze, glaube ich, beschlossen hat innerhalb ganz kurzer Zeit.
Ab 70.
Oder 74 oder wurscht.
Ab 70.
Ja, genau. Jedes, wo du das heute liest, macht dich glücklich. Und du denkst, was, das gab es vorher
nicht. Ich bin nie wieder Kreisky-Fan.
Ja. Und dann hat man das Gefühl, es ist so eine Art Evolution passiert. Und jetzt habe ich das Gefühl, der Begriff ist komplett falsch, aber mir fällt gar nichts anderes ein dafür. Es gibt so eine Art Revolution. Also wir entwickeln uns
Restauration,
ja, aber im Sinne der Evolution. Und da finde ich das ganz gut, weil es ist tatsächlich eine Art Revolution der Doofheit. Also es ist alles das, wo man früher quasi aufgestanden ist und gesagt hat, geht's mit, das wird cool. Das ist jetzt nicht mehr so. Wo die jetzt sagen, geht's mit, das war vor 50 Jahren schon mal cool. Das war aber vor 50 Jahren nicht cool. Ich habe Geschichte studiert, ich weiß, das war nicht cool. Also das, was die meinen.
Ja, ja.
Und darum ist quasi die Evolution hat wie so einen Virus bekommen, kommt mir vor.
Aber kann man es nicht einfach erklären mit dem, was man auch in den unseren Studentenzeiten Dialektik genannt hat? Ist es nicht eine natürliche Bewegung lebendiger sozialer Systeme, dass es Wellenbewegungen sind, ob es jetzt eine Aufwärtswellenbewegung mit Fortschritt ist oder nur eine Wellenbewegung,
lasse
ich einmal offen.
Das schon, aber
das muss so sein. Es muss auf jede Bewegung eine Gegenbewegung geben. Und auch wenn es so unangenehm und verrückt ist wie heute.
Es ist eine neue Generation, die dann kommt. Die haben ja wieder andere Erfahrungen.
Ja, aber weil wir sind Mitteleuropäer. Wir finden Sozialversicherungen gut. Wir finden das gut. Ein Sozialstaat. Ich bin
in Südamerika aufgewachsen, in Brasilien.
Okay, also ja, okay. Na gut, aber wir finden das da gut.
Ja.
Na, die würden es auch gut finden in Brasilien, sie haben es noch nicht.
Aber diese Schere arm-reich
war genau.
brutal. Und die war in Österreich nicht 67, wie ich gekommen bin.
Nein.
Das fand ich nur cool. Und der Kreisky hat immer gesagt, ich bin der Meinung.
Übrigens, das habe ich auch für eins mal gehört, also spektakulär. Die größte Ungleichheit im Anfang des 20. Jahrhunderts gab es bis nach dem Ersten Weltkrieg in Dänemark. Die größte Gap zwischen Arm und Reich. Und dann haben die Schweden. Dann haben die Schweden gesagt, dann unter Olaf Palme.
Na, schon früh.
Ja, früher, ein bisschen früher.
Schon
ein bisschen
20er, 30er Jahre.
Ja, okay. Ja. Aber heute finden wir ja, Schweden ist so das super Beispiel. Und dann habe ich auf eins eben gelernt von einem Soziologen. Das zeigt, dass Utopien möglich sind.
Ja.
Das ist so toll, da freut man sich dann auch wieder. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in Amerika zum Beispiel hat man ja aus unserer Sicht, Obamacare war ganz richtig für uns, aber natürlich noch nicht genug, aber immerhin schon mal. Und dass das unter großem Applaus zurückgenommen wird, das kann man das als Wissenschaftlerin mir erklären?
Nein. Also ich verstehe überhaupt nicht, was ich da... Aber ich habe auch noch ein Problem. Ich habe vor 1,5 Jahren mit dem Ewald Nowotny, der Gouverneur, früherer Gouverneur von der Nationalbank, der hat gesagt, die Wirtschaft muss wachsen. Nein, die Wissenschaft kann nicht ewig wachsen. Das geht sich nicht aus.
Wirtschaft oder die
Wirtschaftswachstum. Ja. Wirtschaftswachstum. Mhm. Und er sagt, es muss sein, weil die Reicher werden immer reicher, die Schere wird immer größer und die Ärmeren müssen auch ein bisschen mehr kriegen, weil sonst wird es eine Revolution und deswegen muss die Wirtschaft wachsen. Das geht sich nicht aus. Sie sollen endlich aufhören. Vielleicht ist Österreich jetzt wirklich an erster Stelle, weil jetzt wir kein Wirtschaftswachstum haben, sondern es muss, nein, also dass man, was heißt Wirtschaftswachstum? Noch mehr Müll, noch mehr Sachen zu produzieren, die keiner braucht, keiner will. Und ich wäre jetzt, haben wir die Idee gehabt, eigentlich was wirklich schlecht ist, ist die Werbung. Wir haben gefunden, Werbung ist so toll, aber die Werbung ist ja für die Wirtschaft wichtig, aber es werden künstliche Bedürfnisse erzeugt, damit Leute kaufen, Dinge, die ihnen ungesund sind, schlecht sind, sie brauchen es nicht, sie wollen es aber jetzt haben. Und das nimmt ja Maße an, dass man denkt, das gibt's ja nicht. Ja, aber wenn ich sage, wir müssen die Werbung abschaffen, weil das die Leute einfach verblödet. Oder
man könnte ja auch für gute Dinge mal werben.
Es gibt auch gute Dinge, die geworben werden. Ja? Aber die funktionieren von selber, da braucht man nicht so viel investieren. Aber zum Beispiel auch das Selbstbewusstsein der, wie nennt man die Marketing machen. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wenn ich eine Salbe herstelle, verkaufe ich weiter um 10 Euro.
Das ist jetzt eine wahre Geschichte.
Eine wahre Geschichte, sage ich keinen Namen.
Am Markt oder in der Nähe?
Nein, also wenn man bei mir kommt, jemand, der sie weiterverkaufen will.
Okay.
Der verkauft sie weiter um 50. Weil
und was war der Ursprungspreis?
10 Preis.
Okay.
Also die kostet mir vielleicht bei der Herstellung 6, dann verdiene ich 4 Euro. Der Marketing ist der nächste Schritt, der macht einmal 20 draus. Und der Geschäftsführer, das Geschäft macht dann 50 draus. Und das ist das Selbstbewusstsein der Marketingleute und der Geschäftsleute und die Stellung des Produzenten und des Erfinders. Und das gilt für die Milch, für fast jedes Produkt. Da stimmt doch was nicht.
Naja gut, der Idealfall wäre natürlich, dass alle so wären wie Herr Röntgen. Etwas Tolles erfinden und sagen, ich will gar kein Geld dafür. Nehmt's das.
Genau.
Aber das war das Ethos damals eines deutschen Universitätsprofessors. Ja. Wilhelm Röntgen, ich verdiene nichts an meiner Erfindung, es gehört der Menschheit.
Was bis heute wahnsinnig ärgerlich ist, weil das so schwer auszusprechen ist, ich wurde geröntgt.
Ja,
hätte er einfach Bauer geheißen, ich wurde gebauert, easy. Aber trotzdem ist man
nicht da. Gelasert.
Gelasert,
ja. Der Erfinder des Lasers hat beim Patent angegeben, man kann Tippfehler von der Schreibmaschine löschen. Was anderes ist ihm nicht eingefallen. Das finde ich auch so cool.
Lasst uns doch noch, also ich glaube, die Frage nach dem alternativen, ganz anderen Wirtschaftssystem, das werden wir heute Abend nicht lösen. Ob gibt auch so Ansätze, gibt auch so
Warum
Ansätze.
Nicht?
So kleinmütig.
Weil ich gern noch einmal zu dieser Wissenschaftsfeindlichkeit zurückkommen würde.
Wir müssen noch über die Pollen und die Samen
sprechen. Auch, selbstverständlich.
Das ist mal wichtig.
Drum will ich schauen, dass ich ein bisschen auch unsere Struktur aufrechterhalte. Mhm. Es gibt auch Ansätze, jetzt wäre ein extra Abend, Wirtschaftswachstum anders zu denken als qualitatives Wachstum und nicht als quantitatives genau. Wachstum. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Da gibt es viele spannende Themen. Verschieben wir das aufs nächste Mal. Ich würde jetzt gerne noch einmal auf das Thema kommen, dieser Obskurantismus der Verschwörungstheorien, Esoterik, warum das dramatischer Rechtsruck, der mit dem allem zusammenhängt. Das ist so. Da
Esoterik ist nicht rechts oder links. Die Linke genau.
Esoterik, ja. Aber letztlich wählen es dann doch. Ja, letztlich wählen es dann doch eher rechtsradikal, nach meiner Erfahrung. Wie kommt man aus der Nummer wieder raus? Also, dass die jetzt ein Momentum haben und ich sage mal, ein Viertel bis ein Drittel der Bevölkerung in den westlichen Staaten faszinieren können oder blenden können, ist unbestreitbar. Wer sind es aber auch nicht, würde ich sagen, noch nicht. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, René Schröder und Dirk Stiermann? Was kann man vielleicht auch ganz Bildung. Persönlich tun?
Bildung, bitte. Bildung, Bildung und nochmal Bildung, die Schulbildung, naturwissenschaftliche Bildung. Und dass man eben unterscheiden kann zwischen Glauben und Wissen und Meinung.
Ja, da kann ich aber sagen, das ist für mich eine Glaubensfrage, dass
genau.
Letztlich sagt, aber, dass Impfen nicht wirkt. Also letztlich.
Aber da gibt es Statistiken. Erklären, was an der Statistik ist. Es ist schon eine Bildungsfrage. Und ich glaube nicht, dass man Sie meinen, Sie werden mit Voodoo irgendwie, das glaube ich nicht. Das ist einfach mangelnde Bildung.
Nein, ich glaube, Bildung hilft immer.
Und Wut.
Eh klar.
Wir haben auch Wut auf die, denn da geht es ja teilweise nicht.
Nein, ich glaube tatsächlich, das Hauptproblem ist der Umgang mit Medien. Bildung würde da helfen, auch Bildung im Umgang mit Medien. Wie geht man, was bedeuten, woher kommen die Medien, was ist das für eine, wer sendet, wer ist der Empfänger, wer soll das sein? Die Kompetenz, die Medienkompetenz, ich glaube, das ist ganz entscheidend. Ich habe jetzt gelesen in einem wahnsinnig tollen Artikel, der sehr bedrückend war, von einer Zeitkorrespondentin, die lange in Amerika war und jetzt zurück nach Deutschland gekommen ist. Und sie hat gesagt, sie hat dann sehr viel diskutiert, auch mit Leuten, mit denen sie quer durch Amerika geredet hat. Und sie ist dann draufgekommen, das Problem ist, es geht nicht um Fakten, um ein Gefühl geht es. Und dann hat sie gesagt, und das war sie so erschrocken, als sie nach Deutschland kam, dass es dort genauso ist inzwischen. Und dann hat sie mit einer jungen Türkin gesprochen, deren Vater hat ein sehr gut florierendes Kebab-Geschäft und sie macht aber die Geschäftsführung. 26 Jahre alt. Und sie hat gesagt, sie wählt AfD. Dann wurde sie gefragt, woher hat sie ihre Informationen? Und sie hat gesagt, ausschließlich über TikTok. Darum glaube ich, dass das das Hauptproblem ist. Ja. Und wenn wir das nicht in den Griff bekommen, dann haben wir verloren.
Die Wahrheit abzuschaffen ist tödlich.
Ich bin mir auch nicht so sicher, ob man mit Statistiken und Hard Facts allein die Leute überzeugt. Ich glaube, dass Dirk Stermann oder diese Gewehrsfrau, die er zitiert, da doch recht hat, dass es eigentlich letztlich um Emotionen geht.
Ja.
Ich habe vor einiger Zeit auch ein Aha-Erlebnis gehabt bei der Lektüre irgendeines Buches, wo der Verfasser geschrieben hat, es geht den meisten, von Ausnahmen abgesehen, es geht den meisten Menschen, wenn sie sich Weltanschauungen zurechtlegen oder halt Lebensphilosophien zurechtlegen, nicht um Wahrheit. Es geht ihnen nicht darum, ob das, was sie glauben, denken oder fühlen, mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Es geht ihnen darum, möglichst angenehme Gefühle zu haben oder schlechte Gefühle damit wegzukriegen. Und ich glaube, dass der recht hat. Und es müsste gelingen, auf einer emotionalen Ebene den Leuten andere, jetzt komme ich halt vom Journalismus und von der Literatur, andere Geschichten zu erzählen, als die, denen sie, die Geschichtenerzähler haben, denen sie...
Ja, Geschichten sind wichtig.
Aber war das nicht, das war doch eine tolle Geschichte bei der Impfung, dieses türkische Ehepaar, die
das erfunden haben.
Ach so, ja.
Ja, nicht sie, das haben wir nicht
gegeben.
Ja, das war ja diese Ungarin eigentlich, glaube
genau,
ich.
Genau, die Kaliko.
Genau, aber diese Geschichte dieser Forschung, wo das Geld gestrichen wurde, weil es wurde gesagt, das bringt alles nichts. Und in dem Moment plötzlich klar wurde, wow, was war das für eine tolle Forschung.
Ja.
Das war doch eine menschliche Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, ich fand, das waren die Helden damals so. Man hat ja so wenig Helden, die kurdischen Kämpfer gegen den IS und diese Covid-Leute, fand ich. Das waren so Helden. Und das und war das
Personal in den Krankenhäusern.
Ja, das sowieso. Ja. Beim Impfen. Mhm. Meine Freundin hat das so richtig gesagt, weil ich war so glücklich, als ich im Austria Center war und geimpft wurde. Ich war so glücklich, weil um mich herum war ganz Wien. Alle Schichten, alle Leute, alle Nationalitäten, Kopftücher ohne.
Die sich impfen haben lassen, ja, die auch haben lassen
oder gearbeitet haben.
Ich war auch im Austria Center.
Und ich hatte Tränen in den Augen.
Okay.
Und dann hat meine Freundin zu mir gesagt, weißt du, warum du die Tränen hast? Weil das ist zum ersten Mal so wie früher, wenn alle Wetten das geguckt haben. Dann haben alle am nächsten Tag darüber geredet und genauso war das. Das war endlich mal wieder sowas, wo wir als Kollektiv etwas getan haben. Und darum haben mich auch die Nicht-Impfer so genervt, dass sie nicht mitmachen wollten.
Ja.
Gut.
Aber es gibt so, was soll ich sagen, Falschinformationen, wenn die mal in den Köpfen der Leute drinnen sind, die kriegt man nicht raus.
Ja, das neueste Thema lese ich, ein rechtsextremer Fernsehsender aus Oberösterreich macht jetzt eine Kampagne gegen Organtransplantation. Ganz satanisch und werden Leute interviewt, bei denen halt irgendwas schiefgegangen ist, die Oma ist gestorben trotz Organtransplantation und eine richtige, wirkliche Desinformationskampagne, antischulmedizinisch. Was sagt man dazu?
Ich möchte ganz woanders hingehen.
Ja, bitte.
Ich gehe zum Aristoteles. Wunderbar. Einverstanden? Weil ich finde, die alten Griechen, das ist ein Beispiel, was für mich einfach so klar ist. Die alten Griechen waren ja unintelligent, finde ich. Was die alles sich schon ausgedacht haben. Ja? Wenn Neues erfunden werden, man nimmt griechische Wörter. Aber er hat einen riesigen Fehler gemacht, der fatale Folgen hatte. Er war der Meinung, dass in den Spermien ein Homunculus drinnen war. Das war das Bild.
Ein kleines Männchen. Menschlein.
Und die Frau war eigentlich nur der Boden, der Nährboden. Und wenn die Frau natürlich dann stark und warm und gut war, wurde es ein Mann. Und wenn die Frau aber zu alt, zu jung, zu schlecht war, wurde es eine Frau. Das heißt, Mensch- und Mannwerdung war wichtig und Frauen waren keine Menschen. Es folgten 2000 Jahre lang, ist diese Meinung geblieben. Ja, das Erbrecht, Frauenrecht, die Konsequenzen dieser falschen Einsicht, muss man überlegen. Im 17. Jahrhundert hat ein Holländer, Antonie van Leeuwenhoek, das Mikroskop erfunden. Er hat die ersten Linsen geschliffen, schaute sich die Spermien an und vor lauter wishful thinking hat er einen gesehen und gezeichnet. Das Homunculus, kann man googeln. Ja, er hat ihn wirklich da sitzen sehen.
Ein Mann,
ja.
Was für ein Schicksal.
Na wart, langsam.
Das stimmt ja gar nicht.
Und auf die Frage, ob in der Eizelle nicht auch ein Homunculus sein könnte. Er sagte, nein, wie lächerlich.
Ja.
Dann hat die katholische Kirche gemerkt, ist es auch wichtig, die Eizelle. Dann hat sie die Seele in die Spermien gelegt. Die beseelte Samen. Und war der Meinung, dass Spermien Samen sind. Spermien sind Pollen, aber keine Samen. Samen sind befruchtete Eizellen. Später noch gibt es im 18. Jahrhundert ein Lexikon, ein Universallexikon. Da steht wirklich dort, wenn es der Wissenschaft gelingt, eine optimale Retorte zu bauen, dann wird es keine Frauen mehr geben, da werden wirklich alle zu Männern und zu Menschen. Und heute noch glauben viele Männer und benehmen sich so, als wären ihre Spermien Samen. Und ich sage immer, das sind Pollen, aber keine Samen. Naja, aber das hat eine Konsequenz in den Köpfen der Leute. Ja, also das ärgert mich wahnsinnig. Wenn ich wandern gehe mit Brennnesselsamen, fragen mich die Männer, muss man bei der weiblichen oder bei der männlichen Pflanzen die Samen holen? Denke ich mir, hallo. Ja, auch in der Medizin, in modernen Lehrbüchern steht Samenflüssigkeit. Besamung, Samenbank. Das ist so in den Köpfen der Männer drinnen. Ihr habt's, also das ist.
Was soll ich sagen?
Spermien.
Also, ich sag Spermien, okay.
Spermien.
Ja, das heißt ja auch, wenn du dieses testest, ist es ja eher ein Spermiogramm, oder heißt das, glaube ich, oder?
Genau. Sollte so sein.
Ja, genau.
Aber also inseminieren hast
du. Eine Spermenbank.
Natürlich eine Spermienbank. Samenbank wäre ein Embryo. Samen ist ein Embryo.
Ja.
Ja? Es behalten sich viele Männer, da habe ich vor kurzem dem Professor Schweizer gesagt, du glaubst dann auch, dass deine Spermien Samen sind. Ich sage jetzt doch keinen Namen.
Ja. Ja? Wer war es?
Sage ich dann nachher. Ja, aber das ist wirklich ein Kernproblem. Das ist eine Falschinformation, Fehlbildung, die Wahnsinn. Das spaltet die Menschheit in zwei. In Frauen und Männer.
Darf ich kurz was sagen, was meine intellektuellen Fähigkeiten mich nachhaltig verwirrt haben? Ich halte mich seitdem für nicht so richtig gescheit. Ich stand mit 18... weil ich Taxifahrer in Düsseldorf, stand an einer Ampel hinter einem Auto und auf dem Auto war ein Pickel, so ein Aufkleber. Damals habe ich noch Aufkleber gesagt. Und auf dem stand, Gott übte nur, als sie den Mann schuf.
Das stimmt.
Ja, ich habe es nicht verstanden. Ich habe gedacht, was ist denn das für ein grammatikalischer Wahnsinn? Alles falsch.
Das war eine Verarschung
für Feministen in einer Religion. Genau, aber ich habe ewig lang gebraucht, bis ich überhaupt überrissen habe. Ich dachte nur, es ist falsch.
Ist es ja auch falsch.
Na, es ist. Ich finde den Satz inzwischen Gott, sehr gut.
Also der Mensch ist eigentlich keine Krönung der Schöpfung, sondern eine Sackgasse der Evolution.
Na, warte.
Und weißt du warum? Ja. Das Y-Chromosom.
Moment. Wir kommen. Ich widerspreche
nicht.
Wir kommen gleich dazu. Ich würde gerne nochmal zum Aristoteles kurz zurückkommen.
Verteidigung.
Ich glaube, dass Sie dem Aristoteles ein bisschen Unrecht.
Nein.
Das ist meine Hypothese, als er das so formuliert hat, aber natürlich aus seinem Zeitgeist heraus auch das so gesehen hat. Und dass er nicht der Haupt- oder Alleinschuldige ist, sondern dass dieser Paradigmenwechsel, ich habe es zuerst schon versucht, von den Jäger- und Sammlergesellschaften, die, soweit wir wissen es wissenschaftlich verlässlich nicht, aber die noch nicht patriarchal organisiert waren, ist im Dunkel der Geschichte, aber es gibt Indizien, dass das damals noch nicht war, sondern dass dieses Patriarchat, dem Aristoteles natürlich angehört hat, als Kind seiner Zeit entstanden ist mit der Gründung sozusagen der ersten Städte, der Akkumulation von Reichtum, der Erfindung von Macht, Herrschaft und Staatswesen in größeren Verbänden. Und insofern würde ich den Aristoteles jetzt nicht allein zum Schuldigen ernennen, wissenschaftlich.
Allein ist er nicht schuldig.
Genau. Aber dass das eine Entwicklung ist, die wir heute seit, weiß ich nicht, 3500 Jahren haben, ob ganz weltweit, ist auch noch einmal die Frage, aber auf jeden Fall in der westlichen Kultur. René Schröder, Sie haben schon auch die Errungenschaften der Frauenbewegung, zweite Frauenbewegung, angesprochen in der Nachkriegszeit. Die gibt's, das ist auch, glaube ich, unzweifelhaft. Die dauern auch noch an, die Entwicklung ist noch lange nicht abgeschlossen. Und dass dieses Patriarchat ein Problem ist in Ihrer Analyse, habe ich auch herausgehört. Stellen Sie trotzdem so etwas wie Fortschritte fest, was feministische Bewegungen betrifft, was Erschütterungen dieses Patriarchats und seines Selbstverständnisses betrifft. Es gibt doch da schon
Fortschritte. Warum Erschütterung?
Nur das System ist erschüttert. Es ist noch nicht gestürzt, glaube ich, aber es
ist eine Entwicklung und die ist halt nicht linear. Die ist halt so, momentan ist das so und dann... Aber es geht in die richtige Richtung.
Geht in die richtige
Richtung. Weil das Y-Chromosom ist schon fast genlos.
Okay.
Das ist eine Genwüste.
Erklärt, das muss ich erklären.
Das müsste
ich gerade
erklären,
nicht, was Sie meinen.
Also das humane Genom wurde schon Anfang 2003 ungefähr fertiggestellt. Das Y-Chromosom erst ganz vor kurzem, vor 2 Jahren, weil da ist eigentlich nie mehr viel oben. Und wenn so viele wiederholende Sequenzen sind, ist es sehr schwer zu machen. Es sind ganz wenig Gene. Die Gene vom Y-Chromosom wandern nach und nach in die anderen Chromosomen.
Und das Y-Chromosom, jetzt blamieren wir gleich, das ist das, was uns Männer definiert.
Genau, also Männer sind YX und Frauen sind X.
Ich habe es gelernt. Aber,
Aber das heißt quasi...
Wir lösen uns auf, Dirk.
Genau, der langsam. Mann... Also in meinem neuen Buch, was ich gerade schreibe, habe ich so eine Gaude. Da schaffe ich die Geschlechter ab. Weil das Mann-Frau ist eigentlich was Spaltendes. Und ich möchte ja eine positive Vision. Und das ist Vogue zur Perfektion. Man wird sich nicht mehr vermehren durch Reproduktion, weil das überlebt man der Evolution den Zufall, sondern wir überlassen nichts dem Zufall. Und man kann sich dann aussuchen, ist man mehr männlich oder mehr weiblich. Weil die Diskussion, die jetzt über Vogue kommt, ist sehr spannend. Biologisch gibt es XY, aber es gibt noch viel anderes. Und es ist vor kurzem wieder ein neues Paper herausgekommen, ein Artikel. Es gibt ja ungefähr 200 Gene, die Männlichkeit und Weiblichkeit definieren, die einfach bei Männern aktiver sind oder bei Frauen aktiver sind. Und da gibt es von bis. Und jeder ist so anders.
Ja, und mit vielen Zwischenschattierungen.
Ja, absolut.
Ja.
Ja.
Aber wie reproduzieren wir uns in Zukunft?
Mit Klonen natürlich.
Mit Klonen. Und was darf ich fragen, was ist mit den Wonnen des Eros?
Ja, die sind frei.
Die können wir weiterleben.
Das ist nicht für die Reproduktion, sehr viel angenehmer, sondern für das Vergnügen. Der Mensch wird natürlich überflüssig, aber glücklich.
Naja, wir lachen jetzt alle, aber das ist eine ich frage nochmal, das ist eine ernste Prognose.
Ja, aber ist das jetzt ehrlich nicht so? Ist das so? Weil, ich meine jetzt nicht als Zukunftsvision, aber das wird glücklich und so. Mir kommt das ein bisschen... entspricht das doch ein bisschen diesen ganzen Silicon Valley-Visionen, oder? Die stellen sich doch vor, dass wir quasi alle gar nichts mehr tun.
Kann man tun, was wir wollen.
Ja, positiv formuliert, aber war Ihnen noch nie fad?
Das ist ja wichtig, dass man fad ist.
Ja, schon, aber sagen, nur ausschließlich
fad. Den Nervarani möchte ich zitieren. Wenn er seinem Opa gesagt hat, mir ist fad, dann sagt er, dann zieht die auf und passt aufs Gewandl auf. Aber ich glaube...
Ja, schon. Aber es ist keine... Es ist als
Fan vom Nervarani.
Als Lebensaufgabe wenig.
Lebensaufgabe, das ist ja auch so eine Idee. Also das Leben hat keinen Sinn.
Nein.
Man muss dem Leben einen Sinn geben.
Ja, richtig.
Also von sich aus hat das Leben keinen Sinn. Und das ist jedem überlassen, was er mit dem Leben macht. Er hat auch viel Zeit. Ich möchte auch 300, 500 Jahre alt werden. Allein, dass ich wissen will, was man alles noch Neues entdecken wird. Aus Neugierde, was wir alles verstehen werden.
Aber.
Ah, so spannend.
Finden Sie?
Ja.
Ich glaube nicht. Also ich glaube also zum Beispiel meine...
Ich habe Leute gefunden, die 300, 500 alt werden wollen. Der Androsch wollte, leider.
Ja.
Wir wollten ein Experiment machen.
Aber meine Mutter zum Beispiel, so kurz vor ihrem Tod hat sie zu mir gesagt, du, ich verstehe das überhaupt. Ich verstehe die Welt gar nicht mehr. Das ist gar nicht mehr meine Welt. Und da hatte ich das Gefühl, das war der Satz, mit dem sie eigentlich schon gesagt hat, dass sie bald sterben wird. Weil das stimmte auch. Es ist einfach tatsächlich, das war nicht mehr die Welt, die sie kannte.
Das ist immer kein Argument. Man kann sich ja anpassen und neue Dinge machen.
Ja, aber ich verstehe schon irgendwie auch, aber dass man, ich finde das doch auch, das macht doch Sinn, dass ich
das jetzt Leben ist ganz anders. Natürlich, jetzt haben wir die Kindheit, da muss man lernen, da muss man hackeln und dann ist man alt. Und
aber stellen Sie mal vor, hier sehe ich jetzt Aristoteles neben uns, weil er auch 2000 Jahre alt werden konnte. Und Sie fangen dann an mit dem Homunculus und der muss jetzt seit 2000 Jahren sich ständig rechtfertigen für den scheiß Homunculus.
Ja, ich werde ihn aufklären. Das ist eine
nervige
Idee,
oder?
Würde ich gern machen. Würde ich ihn aufklären. Echt?
Ich habe schon dreimal gestanden, ich bin naturwissenschaftlicher, hochinteressierter Laie. Erklären Sie mir das nochmal mit dem Klonen. Also gut, wir schaffen die traditionelle Fortpflanzung ab und klonen uns. Das heißt,
uns
ist auch die Kindheit abgeschafft oder wie man klont sich gleich?
Aber man kann, beides ist möglich. Also in meinem Buch tut man sich als Erwachsener sozusagen umändern.
Mit 22 oder mit 69?
Oder mit 44 oder mit 150, egal.
Warum? Ich verstehe es nicht.
Wirklich? Dann bleibt dann...
Weil und dann, einfach...
Weil doch da,
und dann wird man... Und sozusagen dann...
Dann altert man nicht mehr.
Ja, verstehe schon. Man bleibt dann immer... Man sucht sich das Jahr aus, in dem man sich klonen will, sagen wir mit 27.
Nein, also...
Dann bleibt man immer 27.
Nein, ich muss Ihnen dann noch mein Buch schicken, es dauert aber noch eine Zeit.
Ja.
Man kann,
ich mache gerne eine Sendung dann mit Ihnen.
Sehr gern. Das dauert aber noch. Meine Idee ist, dass wir uns über Stammzellen verändern, dass wir nicht mehr altern. Nicht, dass man geboren wird als Kind, sondern man wird sozusagen, der Alterungsprozess wird gestoppt. Und man wird verjüngt und man altert einfach nicht mehr, so wie die Hydra. Das ist ein eigenes Thema.
Und wenn man zu viele Stammzellen hat, wird man dann wieder
ganz klein? Die muss man außerhalb züchten. Nein, nein. Die Stammzellen sind nur, dass immer erneuert wird. Weil die Zellen werden immer sterben.
Aber man,
Stoffwechsel gibt es immer.
Aber man kommt schon normal
auf die Welt. Aber das Individuum.
Man kommt auf die Welt normal. Also man ist ein Baby am Anfang schon.
Genau.
Ja.
Und dann ist man noch ein Sapiens.
Ja.
Aber der Sapiens hat ausgedient. Der ist eigentlich ein Homo stupidus, aber kein Homo sapiens. Also da bin ich bei dem, na schon. Also der Einstein hat gesagt, das Universum und die Dummheit der Menschen sind unendlich. Beim Universum ist es sich sicher. Ja. Und die Dummheit, darüber reden wir jetzt gar nicht. Aber es geht eigentlich darum, dass wir einfach den Prozess des Alterns beenden.
Aber Sie wissen, was das bedeutet. Schauen Sie sich heute in den sozialen Medien an, was wird als gut dargestellt. Das sind 24-jährige Influencerinnen.
Genau, mit Botox.
Genau. Und die bleiben ihr Leben lang so.
Die machen das ja
gar nicht. Ein Leben lang als 24-jährige
Entleben. Man braucht ja die Bildung.
Naja, haben die aber nicht, wollen die nicht, brauchen die nicht.
Das ist, dann werden sie aussterben. Der Homo sapiens stirbt aus, der hat keine Zukunft. Er ist eine Sackgasse der Evolution.
Also ich muss jetzt noch einmal nachfragen. Also das ist eine ernsthafte
Utopie,
die sie entwickeln. Der Homo sapiens hat es nicht verdient. Zweitens ist er Sackgasse. Er schafft sich
selber ab.
Er schafft sich selber ab zugunsten dann einer neuen Spezies, die sich durch Klonen
fortpflanzt. Das ist die Technik, die gerade entwickelt.
Ja. Und,
aber das Problem ist, er hat seine eigene Evolution in die Hand genommen, weil er erkannt hat, dass er das machen will. Und er selektiert für falsche Eigenschaften. Ja, er selektiert, was hat er denn?
Jetzt.
Geldgierig.
Ja.
Und was wichtig wäre, die Empathie. Und es gibt ein
Gen. Die soll weiter.
Natürlich, es gibt ein Gen für Empathie. Ich habe übrigens diese Mutation, ich habe mein Genom sequenzieren lassen. Das ist total spannend. Da gibt es viele Menschen, die das haben. Das ist ein Gen, es ist der Oxytocin-Rezeptor. Und wenn Oxytocin zu wach nicht gut bindet, sind die Autisten. Und dann die zu fest binden, das sind die Leute, die sofort merken, wenn es jemandem schlecht sind. Sie sind empathisch und sie sind Optimisten. Das wird auch das Optimismus gehen.
Aber haben Sie gehört, was Elon Musk in einem Interview gesagt hat?
Ja,
Elon Musk hat gesagt, das größte Problem der Menschheit ist die Empathie.
Das ist genau das, die Leute, die mag sie sich selber abschaffen. Weil sie nicht verstanden haben, die Empathie ist die Eigenschaft, ist die wichtigste Eigenschaft für die Zukunft der Menschheit. Wer die Empathie abschafft, schafft die Menschheit ab.
Ja, ja.
Genauso wie der Mask ist.
Gestatten Sie mir noch eine skeptische Frage.
Sehr also gerne. Angenommen, liebe skeptische Frage.
Angenommen, das wird irgendwann Wirklichkeit. Kurzer, in welchem Zeithorizont könnten Sie sich das vorstellen?
Bei mir ist es 2084.
Okay.
Angelehnt an 1984.
Aber, und noch was, es wird ein Roman, den Sie schreiben, ein
Zeit. Das ist meine Autobiografie.
Gut, okay. Also 2084 wird soweit sein. Und wie muss man sich die Welt dann vorstellen? Also wir werden dann haben eine Weltbevölkerung, weiß ich nicht, von 10,8 Milliarden.
Der Homo sapiens ist ziemlich unter einer Milliarde geworden.
Ach so, weil wir den Planeten so weit herunterwirtschaften.
Nein, also der Planet wird auch wieder gerettet. Die Wüste ist wieder grün. Es geht positiv. Der Neandertaler ist wieder auferstanden.
Und die ÖVP ist an der Macht.
Nein.
Das wird immer Politiker so bleiben.
Politiker sind auch abgeschafft. Oh. Demokratie hat eine neue Form.
Wird sich nicht durchsetzen.
Ich überlege, ob ich da so eine Volksbefragung machen soll. Im Parlament sollten keine Politiker sitzen, sondern ein Bürgerrat. Ich war in einem Vortrag mit hauptsächlich Politikern und es waren 300 Leute. Ich habe gefragt, wer fühlt sich von den Leuten im Parlament vertreten? 3 haben aufgezeigt.
Ja, weil im Parlament, glaube ich, 80% Anwälte, oder? Glaube ich.
Das glaube ich nicht.
Also sehr viele. Sehr
eigentlich
viele
ein Bürgerrat.
Juristen.
Und eigentlich politische Parteien, die haben sich ja, schaffen sie ja selber ab. Entschuldigung. Die sind ja nicht in der Lage, heutzutage sind Politiker nicht in der Lage, die Welt zu retten.
Das sind jetzt...
Sie brauchen eine echte Bürgerdemokratie. Im Parlament müssen Vertreter eines ganzen Landes, müssen alle Berufe, alles wirklich vertreten, dass jeder 3, 5, 10 Leute drinnen hat, die sich vertreten fühlen. Und keine Politiker, die in irgendwelchen Listen aufstellen. Und
hatten wir auch schon mal. Also in Wien gab es doch früher tatsächlich die evangelischen Bürgerräte.
Es gibt Bürgerräte.
Die dann von den Katholiken quasi enthauptet und wieder verjagt wurden.
In der Reformation, oder?
Ich glaube ja sogar, dass die Evangelien sogar den Stephansdom gebaut.
Nein.
Bezahlt dafür. Nein. Ich glaube.
Gut, dass wir uns jetzt
ja, gut,
dass wir uns jetzt nicht verzetteln.
Ja.
Wir sind hochgespannt auf René Schröders neues Buch, das in 2-3 Jahren.
So. Nein, also nächstes Jahr soll es erscheinen.
Nächstes Jahr erscheinen soll.
Habe ich mir vorgenommen. Ich verhandle aber mit denen, die sind nicht mutig genug, das publizieren zu wollen.
Eine Science Fiction.
Wer?
Utopie.
Lage, das sage ich ja nichts.
Okay, auch. Sie sagen wenig für eine. Immer wenn es konkrete Namen.
Nein, das ist noch nicht entschieden.
Beim Aristoteles Verlag.
Ich bin sicher, René Schröder, Sie werden einen Verlag finden. Ich mache dann gerne eine Sendung mit Ihnen in Ö1. Ich würde schon langsam zu einem Ende kommen wollen. Haben wir was Wichtiges noch vergessen? Ich glaube, die 4 Fragen, die ich eingangs genannt habe, die wir behandeln werden, haben wir alle durch. Stermann hat sich impfen lassen, Spermien sind keine Samen, Kräuterhexe und Naturwissenschaft geht, ja, das haben wir durch.
Die Empathie ist wichtig.
Ich glaube, da haben wir Common Sense. Meine letzte Frage bezieht sich auf den Titel dieser Reihe, was die Welt zusammenhält. Ich würde Sie beide gern fragen, was Ihre Antwort darauf ist, René Schröder, was hält die Welt zusammen?
Die Schwerkraft.
Aus.
Ja, Punkt. Weil da sieht man wieder das Kernproblem. Der Mensch hält sich für die Welt. Wieso ist in der Homo sapiens die Welt? Er hat sich selbst Sapiens bezeichnet, aber die Welt ist nicht der Mensch. Wenn wir über die Menschheit reden, dann ist es die Empathie.
Wunderbar. Dirk Stermann, was hält die Welt zusammen?
Ich glaube, die Empathie darüber, dass die anderen nicht ins Universum wegfliegen, weil sie Schwerkraft haben. Dass man sich darüber freut, dass sie da bleiben.
Wobei bei dem einen oder anderen Planetenbewohner ich es nicht ungern sehen würde, wenn er sich in den Weltraum schösse und dort ein für alle Mal verschwende. Und tschüss. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei René Schröder und Dirk Stermann für die angeregte Diskussion. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und für Ihr Interesse. Einen schönen Abend noch.
Das war die Aufzeichnung der Veranstaltung Was die Welt zusammenhält mit René Schröder und Dirk Stermann im Radiokulturhaus Wien vom 24. Mai 2025. Moderiert hat Günter Keindelsdorfer. Die Gesprächsreihe Was die Welt zusammenhält findet in Kooperation zwischen dem österreichischen Wissenschaftsfonds FWF, dem ORF Radio Kulturhaus Wien und Radio Ö1 statt. Weitere Geschichten aus der Forschung und Folgen unseres Podcasts findet ihr auf scilog.fwf.ac.at. Ciao, Papa!